Beten mit uns. O Herr, danke, dass wir dieses Lied singen durften, dass wir unser Leben wirklich für dich leben wollen, Herr, dass ein Leben für dich allein das Leben ist, das zählt, nicht ein Leben für uns. Herr, hilf uns, nicht nur diese Worte zu singen, sondern zu glauben, zu tun und vom Herzen uns daran zu freuen. Bitte ich für diese Zeit jetzt, wo wir uns den Augustinus anschauen werden, Herr, dass wir dadurch ermutigt, gestärkt werden, in unserem Leben dir treu nachzufolgen. Amen. Dürft ihr euch gerne setzen? Hab's an, ja? Mhm. Augustinus und die Freudenfalle. Wir wollen eine kleine Serie in diesem Jahr starten, in dem wir uns 12 verschiedene Menschen aus der Geschichte, die vor uns waren, uns anschauen und von ihnen Sachen lernen. Heute wollen wir mit dem Augustinus anfangen. Und ich denke, es gibt zwei Gründe, warum man Augustinus kennen sollte. Erstens, er war ein sehr einflussreicher Mensch in der Geschichte der Gemeinde. Was er geschrieben hat und sein Denken hat viele Generationen von Christen beeinflusst, sei es bewusst oder sei es durch andere Leute, die man gehört hat. Die Reformation, die wurde stark von ihm beeinflusst, von Martin Luther und Calvin, die hatten ihn ziemlich am meisten zitiert von allen anderen Autoren. Er hat also auch einen Einfluss direkt auf unser Land, das nach der Reformation anders aussieht als vor der Reformation. Und ich denke, wenn du wirklich verstehen willst, wie wir als Christen heute denken, ist es hilfreich, etwas über Augustinus zu wissen. Und du wirst bestimmt nicht bereuen, ihn mehr kennengelernt zu haben. Vielleicht habt ihr auch mal einen Satz von ihm gehört. Und der bekannteste Satz von ihm heißt wahrscheinlich: Denn du hast uns auf dich hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Aber ich möchte mit euch heute Augustinus nicht anschauen, weil er so bekannt ist, sondern weil er seine Bekehrung so ermutigend ist. Wir wollen uns heute anschauen, wie er zu Christus gekommen ist. Er war nicht sein Leben lang ein vorbildlicher Christ. Er war nicht sein Leben lang der Theologe, der die besten Bücher geschrieben hat. Er war ein Mann, der seinen Lüsten und Leidenschaften nachging. Aber Christus hat sein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt und ihn zu sich geholt. Und wenn du jetzt vielleicht auf deine Woche zurückschaust und du weißt, diese eine Sünde, die du immer und immer wieder begehst, du weißt, eigentlich ist es falsch, eigentlich will ich es nicht tun. Und trotzdem falle ich immer wieder in dieselbe Sünde. Und du fragst dich, naja, wird sich jemals in meinem Leben etwas verändern? Ich habe schon 3-mal Gott darum gebeten, ich habe schon 30-mal, 300-mal Gott darum gebeten. Wird sich jemals bei mir was verändern? Dann denke ich, wird Augustinus heute eine Ermutigung für dich sein. Er wird dich ermutigen, mit der Sünde zu brechen und auf Christus zu schauen. Und so möchte ich, dass wir zusammen in sein Leben hineinschauen und auch lernen, wie wir gegen unsere Lüste gewinnen können. Er war ein Mann, der in seinen Lüsten gefangen war und Gott hat ihn rausgeholt. Und das ist sozusagen die Freudenfalle, über die wir sprechen werden. Satan lockt uns mit Freude und verspricht uns, hier ist Glück, hier ist wahre Erfüllung, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Falle. Und wir kleben fest in dem Dreck der Sünde und kommen nicht mehr raus. Augustinus, der hat, nachdem er sich bekehrt hat, viel geschrieben. Er schrieb über 100 Bücher, er ist mit 32 Jahren zum Glauben gekommen und schrieb 100 Bücher bis zum Ende seines Lebens. Und eins, das bekannteste von ihm, ist sein Buch Bekenntnisse. Also ist nicht ganz kurz, sondern ist ein bisschen längeres Buch, wo er so durch sein Leben durchgeht. Man könnte sagen, das sind die ersten Autobiografie, sondern Memoiren. Die ersten Memoiren in der christlichen Geschichte. Er schaut auf sein Leben zurück und überlegt, was hat ihn getrieben, was hat er eigentlich gemacht. Und das ist sozusagen ein Buch an Gott gerichtet. Also er spricht Gott viel direkt an, aber es ist eigentlich auch ein Zeugnis von dem, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Und er spricht viel über seine Sünde. Ich glaube, die ersten, fast die Hälfte des Buches ist sein Leben vor der Bekehrung. also was alles da passiert ist und was er gedacht hat. Ja, und in diesem Buch stellt er sich eigentlich die Frage, wer bin ich? Wofür lebe ich? Also es ist tatsächlich ein Buch, das nach innen gerichtet ist. Es ist nicht ein Buch, das er beschreibt, wie Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat oder jenes, sondern es ist ein Buch, das nach innen gerichtet ist, wo er sich viel die Frage stellt, naja, warum mache ich, was ich mache? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist wahre Freude? Was bedeutet es, für Gott zu leben? Und darüber denkt er viel nach. Ja, der Augustinus, also es ist ein echtes Foto aus dem Jahre 350 nach Christus. Also 350 Jahre nach der Geburt Christi ist Augustinus geboren in Nordafrika. Und wir werden uns sein Leben anschauen in 3 Etappen. Zuerst wollen wir uns anschauen, wie sein Leben in der Freudenfalle aussah. Also sein Leben bis zur Bekehrung. Wie sah er aus, wo er in dieser Falle getappt war? Und wie wird er rauskommen? Also er ist geboren, tatsächlich ist er ein Afrikaner. Also sieht man auf dem Bild nicht, oder? Dass er ein Afrikaner ist? Wo war das Bild? Nee. Aber er ist tatsächlich ein Afrikaner. Er ist geboren in Tagaste, das ist das heutige Algerien. Und seine Eltern stammen tatsächlich von einem afrikanischen Stamm ab. Also es waren sozusagen Nomaden, die hier gelebt haben. Ich habe ihren Namen vergessen, wie diese Kultur heißt. Also es war nicht Afrikaner in dem Sinne dunkelhäutig, sondern, aber es ist ja eben Afrika. Und sein Vater, Patricius, war ein Ungläubiger. Er war ein Götzendiener, der wie die meisten Römer zu dem Zeitpunkt, und ja, es war Teil des Römischen Reiches übrigens, also Rom war nicht nur hier beschränkt und hier irgendwo, sondern ganz Nordafrika gehörte zum Römischen Reich. Also das heißt, es war eine römische Stadt und er arbeitete dort als in der Politik, war in der Behörde, also eigentlich ziemlich weit oben in der sozialen Schicht, aber sie hatten nicht so viel Geld. Und seine Mutter war die Monika und sie war gläubig. Und sie betete viel für den Augustinus und versuchte ihn zu überzeugen, versuchte ihn, ihn von der Sünde wegzulocken, versuchte ihn immer wieder aufzuzeigen, dass er vor einem gerechten Gott stehen wird. Ohne Erfolg. Augustinus hatte absolut keine Lust, dem christlichen Glauben nachzufolgen. Er folgte lieber dem Vorbild von seinem Vater, der ein Götzendiener war, und lebte sein Leben vollkommen in den sündhaften Lüsten. Und das Interessante ist, er verachtete auch ziemlich sehr die Christen. Er war ein ziemlich schlaues Käppchen, er hat einen guten Intellekt gehabt und hat auch viel an Philosophie und Rhetorik studiert und er hatte die besten Argumente gegen den christlichen Glauben. Wenn Christen zu ihm kamen, konnte er sie mit allen Argumenten fertig machen. Also er war wirklich schlau und wollte Gott nicht nachfolgen. Als seine Familie, die lebten da, seine Ausbildung weiter nicht finanzieren konnten, kam so ein reicher Mann dazwischen und sagte so, ich finanziere dir. Der ist in der Stadt ein bisschen hier weiter weggezogen, 24 Kilometer entfernt dort und hat dort studiert. Und dann später zog er in die größere Stadt Karthago. Dort lernte er auch, kommen wir später dazu. Sein Leben als Jugendlicher war sehr von Sünde gekennzeichnet. Und habt ihr das Bild hier eigentlich vorne gesehen, was das eigentlich drauf ist? Eine Birne? Ein brennender Apfel? Bist du sicher? Eine abgebissene Birne, tatsächlich. Also es ist nicht gegen Apple irgendwas, so nicht Apfel abgebissen, sondern Birne abgebissen, sondern es ist einer der eindrücklichsten Ereignisse in seinem Leben, wo er zurückdeckt. Als sie Jugendliche waren und so wie Jugendliche draußen sind, sich rumgelungert hat, und aus Spaß und der Freude haben sie nachts, sind sie zu einem, in einen Garten reingeklettert, über die Mauer geklettert und haben den ganzen Birnbaum abgeerntet. Also haben ihn runtergeschüttelt und alle Birnen vom Nachbar gestohlen. Das Problem dabei war, die Birnen, die waren nicht lecker und sahen nicht lecker aus. Die haben einfach nur die Birnen gestohlen, um sie dann den Schweinen vorzuwerfen, weil die waren echt keine guten Birnen. Und er blickt so auf sein Leben zurück und denkt so, ja, wir haben Birnen gestohlen, nicht um davon etwas zu bekommen, sondern einfach aus der Freude am Verbotenen. Einfach nur, weil wir Spaß hatten, etwas Böses zu tun, haben wir das Böse getan. Und ich glaube, er hat, glaube ich, einer von denen sogar abgebissen. Ja, aber die schmeckt nicht lecker. Deswegen das Bild hier, diese Birne. Ja, so sah sein Leben aus. Als er 18 war dann, in Karthago, stirbt sein Vater und er lernt seine Freundin kennen. Wir haben keine Ahnung, wie sie heißt. Er erwähnt seinen Namen in diesen Bekenntnissen kein einziges Mal, sondern nennt sie immer seine Liebhaberin, wir würden sagen seine Freundin. Mit ihr bekommt er auch ziemlich schnell ein Kind. Mit 18 Jahren haben sie schon, als er 18 Jahre war, haben sie einen Sohn, er heißt Adeodatos. Und mit ihr ist er da ziemlich lange zusammen. Ich glaube, so um 13, 14 Jahre sind sie zusammen und sind einander treu, aber er heiratet sie nie. Sondern sie leben einfach nur zusammen und haben den einen Sohn. Und sein Leben bestand darin, dass er einfach das Leben genießen wollte. Er wollte einfach alles Schöne aus diesem Leben nehmen, ohne Gott nachzufolgen. Und so sagt er im ersten Bekenntnis, also in diesem Buch, Bekenntnisse, also das Buch ist irgendwie, glaube ich, wie viele Bücher sind das? 13 Büchern besteht es und dann ist es sozusagen wie Unterkapitel drin. Und er sagt Folgendes. Meine Sünde lag darin, dass ich Freuden, Höhen und Wahrheit nicht in ihm, sondern in seinen Geschöpfen und in mir und den anderen suchte und so in Schmerz, Verwirrung und Irrtum versank. Er sagt, meine Sünde lag darin, dass ich Freude suchte. Er wollte Freude in seinem Leben haben. Aber Freude per se ist keine Sünde. Gott hat uns gemacht, dass wir Freude haben wollen. Genauso wie Gott uns gemacht hat, dass wir schlafen wollen. Wenn wir müde werden, ist das keine Sünde. So ist es genauso wenig eine Sünde, wenn wir nach Freude suchen. Aber er sagt, meine Sünde lag darin, dass ich Freude, Höhe und Wahrheit nicht in Gott suchte, sondern in dem, was Gott geschaffen hat. In den Geschöpfen, in mir selbst und den anderen suchte. Man kann denken, naja gut, wir können Freude in Gott suchen, wir können Freude in den Dingen, die Gott geschaffen hat, suchen. Das ist doch dasselbe, wenn es von Gott ist, wenn Gott uns Sexualität gegeben hat, warum werde ich keine Freude darin finden? Das ist doch etwas richtig Schönes. Liebe ist Liebe. Warum sollte das irgendwas Böses dran sein? Aber wenn wir uns anschauen, und das sagt das Leben also wie so oft, sagt er, ich suchte die Freude nicht in Gott, sondern in Geschöpfen und so in Schmerz, Verwirrung und Irrtum versank. Das ist die Folge von einem Leben ohne Gott. Wenn man Gott ignoriert, Gott aus der Gleichung rausstreicht und nicht in Gott die Freude sucht, sondern in den Geschöpfen die Freude sucht, ist immer die Folgerung Schmerz, Verwirrung und Irrtum. Das ist etwas, was uns zum Schaden wird, wo wir denken, ich finde Freude darin, aber in Wirklichkeit kommt da nur Schmerz. Genau. So war er dann in Karthago, er kam nach Rom, ist ein bisschen umhergereist, wieder nach Karthago, Hippo und irgendwann landet er in Mailand, in Italien. War schon jemand mal in Mailand? In Italien? Ist eine schöne Stadt? Okay. Keine Ahnung, ich wusste, dass es irgendwo in Italien ist. Musst du erstmal auf der Karte gucken, wo das überhaupt ist. Dort landet er und seine Mutter ist ziemlich sehr um ihn besorgt und denkt, dass er vielleicht endlich ganze Sache mit Christus macht, wenn er endlich in eine Ehe tritt. Also arrangiert sie eine Ehe für ihn, die er aber noch nicht antreten kann, weil die Braut, die sie ihn ausgesucht hat, noch zu jung ist. Und jung heißt zu dem damaligen Zeitpunkt, sie war 10 Jahre alt. Das heißt, erst mit 12 konnte sie heiraten. Und Augustinus in diesem Punkt, okay, er sagt, naja gut, 2 Jahre heiraten, schickt er seine Geliebte fort, mit der er jetzt 15 Jahre, 12, 13, 14 Jahre zusammen war. Er den Sohn behält er, schickt die Geliebte fort. Die Geliebte ist herzzerbrochen. Sie sagt, sie wird nie wieder einen anderen Mann lieben können. Und wir wissen tatsächlich nicht mehr, was mit ihr passiert ist. Also er hat sie nie wieder gesehen. Sie geht herzzerbrochen zurück, glaube ich, nach, ich weiß nicht, wohin sie geht. Augustinus aber ist nicht so treu wie seine Geliebte. Er schwört das nicht und er hat auch keine Lust, länger zu warten. Also nimmt er sich eine neue Freundin in der Zeit bis zu den 2 Jahren. Und die Ehe wird er übrigens nie antreten. Also er wird die 12-Jährige nicht heiraten. Genau. Und so waren nicht nur seine Taten verblendet. Achso, es ist ziemlich interessant, dass er das alles in seinem Buch ziemlich deutlich, also klar und deutlich beschreibt. Er versucht, seine Vergangenheit nicht schön zu waschen und zu sagen, naja, irgendwie dies und das, sondern schreibt über seine Sünden ziemlich deutlich, wie verwirrt und verworren er in der Sünde war. Es waren aber übrigens nicht nur seine Taten, die verblendet waren, sondern auch sein Denken. Am Anfang war er ziemlich philosophiebegeistert und hat Rhetorik studiert und auch dann gelehrt. In Mailand war er übrigens ein Professor für Rhetorik. Und Rhetorik damals war nicht nur so irgendwie ein Nebenfach, wo man ein bisschen lernt, wie man redet, sondern es war also das höchste Fach, das man jemals haben konnte. Das war die Kunst, andere zu überzeugen durch gute Reden. Und das war wirklich, da muss man alles wissen. Du musst das überall begabt sein. Dann ist er ziemlich enttäuscht davon und lernt die Philosophie des Manichäismus kennen. Und es ist so ein Mix von fernöstlichen Sachen, bisschen mit Philosophie und auch ein paar christlichen Sachen gemischt. Und er findet seine Freude darin und was da groß darum geht, ist so die Lehre, dass ja, es gibt alles Körperliche ist böse und alles Geistliche ist gut, sozusagen so in die Richtung. Alles, was mit dem Körper zu tun hat, ist per se böse und alles, was irgendwie übernatürlich, also geistlich nicht materiell ist, das ist gut. Das ist sozusagen der Kern dieser Religion und er ist darin verwickelt und das ist eine ziemlich gute Ausrede für ihn, weil auch er lebt in Sünde und sagt, naja, das ist sowieso, das ist jetzt nicht schlimm. In meinen Gedanken bin ich gut, deswegen ist alles gut. Interessanterweise beschäftigt er sich viel damit und stellt fest, dass sie nicht alle seine Fragen beantworten können. Vor allem die Frage nach dem Bösen. Für sie ist das Böse irgendwas außerhalb und dies und das. Aber es erklärt nicht die Frage, warum sind wir Menschen so böse? Und dann ist er ziemlich enttäuscht davon und lernt Plato kennen. Also jemand, der Plato ein bisschen angepasst hat, also nennt Neoplatonismus, lernt kennen und ist darin. Und interessanterweise ist es auch in Mailand, wo er einen Bischof kennenlernt, nämlich Ambrosius. Und der war sehr rhetorisch begabt. Also von überall hat man gesagt, wenn der predigt, der hat echt drauf, wie man eine Rede hält. Und er als Rhetorikprofessor sagt, na gut, wenn der Bischof da rhetorisch begabt ist, dann muss ich wohl mal hingehen. Und geht hin und hört die Predigten sich an. Und das ist, wo Gottes Wort in sein Leben anfängt zu wirken. Und habe ich das? Ah, genau, hier ist der. Das war ja auch ein echtes Foto mit iPhone 17 geschossen von Ambrosius. Und Gottes Wort wirkt tatsächlich auf ihn. Durch die Predigten, die er hört, ist er eigentlich nicht wegen Gott hingekommen, sondern wegen der Rhetorik. Gottes Wort fängt auf ihn zu wirken und er will irgendwo jetzt Gott nachfolgen. Er unterhält sich viel mit Christen. Und es gab sogar einen Zeitpunkt, wo sie eine Bruderschaft gründen wollten und so ganz Gott dienen wollten als Diener Christi. Die hatten ein Problem, also ihre Geliebten irgendwie konnten sich darauf nicht einigen, was sie mit ihren Frauen machen, die sie alle hatten. Also wird nichts aus diesem Projekt. Aber er ist irgendwo so auf der Suche. So, man könnte sagen, ein Suchender, so, aber auch will nicht ganz klare Sachen mit Gott machen. Er will Gott nachfolgen, aber seine Beziehungen, gerade jetzt sozusagen seine Freundin, die erste Freundin, auch die zweite Freundin, er ist da drinnen gefangen. Er kommt nicht los. Er kann nicht einfach aufhören, in das sexuellen Unmoral zu leben. Und er kann nicht frei werden. Und nach einem Gottesdienst geht er mit seinem zu seinen Freunden und redet mit ihm und die erzählen ihm ein Zeugnis und dies und das. Und sein Herz ist aufgewühlt. Und so schreibt er im achten Buch folgende Worte. Ich warf mich unter einen Feigenbaum und ließ meinen Tränen freien Lauf. Jämmerliche Worte stieß ich aus. Wie lange noch, wie lange noch? Immer nur morgen. Warum denn nicht heute? Warum nicht zu dieser Stunde das Ende meiner Schmach? Also im Kontext geht er darum, er ist so, ja warum? Warum verschiebe ich es immer auf morgen? Ich sage immer, morgen will ich Christ werden, morgen will ich mit meiner Sünde brechen. Warum nicht heute? Warum mache ich nicht einfach ein Ende mit meinem ganzen Hin und Her? Warum kann ich nicht einfach mit der Sünde brechen? Und er kriegt es einfach nicht hin. Und er ist so verzweifelt und kämpft mit sich selbst. Und dann auf einmal, auf seinem Nachbarsgarten, der Garten war da und bei den Nachbarn, haben die Kinder ein Lied gesungen. Und er sagt so, ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben, was für ein Spiel die gespielt haben oder ich habe das Lied auch noch nie gehört. Und irgendwie haben sie ein Kinderlied gesungen, das ging wie folgt, nimm und lies, nimm und lies. Also wahrscheinlich mit einer besseren Melodie als ich. Aber irgendwie so sangen sie das Lied. Und er hört so das Lied und denkt, naja gut, dann muss ich es wohl machen. Er geht hin, im Garten lag gerade eine Schriftrolle offen und er guckt, was da, welche Stelle da gerade offen ist. Und das war der Brief von Paulus an die Römer im Kapitel 13, der offen war, und dort standen folgende Worte. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Diese Stelle liest er da und dann sagt er in seinem Bekenntnis, weiter wollte ich nicht lesen. Es war auch nicht nötig. Kaum hatte ich den Satz zu Ende gelesen, da strömte wie ein Licht die Gewissheit in mein Herz und alle Schatten des Zweifels verschwanden. Diese Stelle war für ihn sozusagen, ja, die Entscheidung wurde getroffen. Er hat gesagt, ich will Christus mit allem, was ich bin und habe, nachfolgen. Ich will wandeln wie am Tag, nicht in Unzucht und all den möglichen Sachen. Er erzählt seinem Freund, der freut sich mit ihm und seine Mama ist auch irgendwie gerade mit dabei. Sie erzählt es auch ihr. Und er lässt sich taufen. Und mit 32 Jahren jetzt, also lässt er sich taufen und wird ein Christ. Leben in Freude, der dritte Teil. Augustinus vergleicht sein Leben viel mit dem Gleichnis, also der zweite Teil war Rettung aus der Freudenfalle, oder? Ja, irgendwie habe ich es verpasst. Wo war das? Rettung aus der Freudenfalle. Ja, ich habe es übersprungen, sorry. Leben in der Freudenfalle, Rettung aus der Freudenfalle. Und drittens, Leben in Freude. Augustinus vergleicht sein Leben viel mit dem Gleichnis von dem verlorenen, verlorener Sohn? Ja, genau. Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich will mit euch kurz in das Gleichnis hineinschauen und eine Sache beobachten, die nicht jetzt direkt von Augustinus kommt, sondern aus einem anderen Buch, das ich sehr hilfreich fand. Aber trotzdem, die Gedanken sind bei Augustinus auch genauso vorhanden und die Zitate sind tatsächlich von ihm. Ihr kennt bestimmt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das war, ein Vater hatte zwei Söhne, einen älteren und einen jüngeren. Und der Jüngere kommt zu ihm und sagt, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen das Gut. Also der Sohn kommt zum Vater und sagt, Vater, ich möchte mein Erbe haben. Wann kriegt man das Erbe meistens? Genau. Der sagt so, du bist für mich tot. Ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Gib mir Teil von dem Erbe und ich mach, was ich will. Und der Vater gibt ihm den Teil des Erbes, der junge Mann macht sich auf und verprasselt sein Erbe mit Huren und allem dem, was die Welt zu bieten hatte, bis er am Ende ist und bei den Schweinen landet, um sozusagen mit Schweinehüten sein Geld verdient und er kriegt kein Essen, selbst mit seinem Job, also muss er von dem Schweinefutter mitessen. Und er ist so lange in dieser Sünde gefangen, in diesem jämmerlichen Zustand, bis ihm einfällt, dass er zurück zu seinem Vater gehen kann und es ihm dort viel besser geht. Und Augustinus denkt immer wieder über dieses Bild von dem verlorenen Sohn und wendet es auf sich an. Und zum Beispiel im vierten Buch sagt er, ich bestand darauf, den besten Teil meiner Gaben zum eigenen Gebrauch zu nutzen. Statt meine Kräfte bei dir zu bewahren, zog ich weg in ein fremdes Land, um sie fern von dir mit meiner unzüchtigen Lust zu vergeuden. Er sagt so, ja Gott, du hast mir so viele gute Sachen gegeben, aber ich habe mich entschieden, sie zu verprasseln, sie für meine eigene Lust zu verbrauchen, weit weg von dir mein Leben zu leben, mit all den Sachen, die du mir geschenkt hast, aber für mich selbst zu verbrauchen. Und er vergleicht sich sozusagen mit dem verlorenen Sohn in dem Sinne. Der jüngere Sohn wollte die guten Gaben vom Vater, aber er wollte den Vater nicht. Er wollte das haben, was der Vater ihm zu bieten hat, ohne bei dem Vater zu sein. Und das ist das Kernproblem der Sünde. Wir wollen die guten Gaben von Gott ohne Gott. Gott hat uns Essen und Trinken gegeben, Gott hat uns Sexualität geschaffen, Gott hat uns Reichtümer auf dieser Erde, ganz viele geschaffen. Wir wollen all diese Dinge haben, aber Gott außen vor lassen. Wir wollen wie der verlorene Sohn von Gott sagen, Gott, gib mir meinen Teil, all die Freude, die du mir im Leben zugestehst, und ich möchte sie ohne dich genießen. Einfach so, wie ich es will. Und Augustinus schaut auf sein Leben zurück und sagt, genau so war es bei mir. Und dann redet er später darüber, über diesen Wunsch in uns. Wir wollen diese guten Gaben Gottes genießen. Wir wollen Freude in diesem Leben haben. Und er sagte, naja, wenn ich jetzt zwei Männer fragen würde, ob sie in der Armee dienen wollen, würde einer sagen, ja, richtig gerne. Und der andere so, nee, ich will nicht in der Armee. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, so Berufswahl, wer was will. Und er fragte, aber wenn ich zwei Männer fragen würde, wollt ihr fröhlich sein? Würden alle sagen, ja, natürlich wollen wir fröhlich sein. Also Gott hat in uns irgendwas reingelegt, dass wir glücklich sein wollen. Und dieses glücklich sein wollen ist keine Sünde per se. Die Frage ist, wo finden wir das Glück? Und er beschreibt das im 10. Buch. Er sagt, denn es gibt eine Freude, die Gottlose nicht kennen, sondern nur diejenigen, die dir ohne Erwartung einer Gegenleistung dienen. Deren Freude bist du selber. Das ist ein glückliches Leben. Freude in deiner Gegenwart, Freude von dir, Freude an dir. Das ist es, nichts anderes. Wahres Glück hier auf dieser Erde wirst du niemals finden an den Dingen in dieser Erde. So sehr sie uns auch versprechen, glücklich zu machen. Das neue iPhone verspricht dich glücklich zu machen, der dicke BMW verspricht dich glücklich zu machen, die eine Freundin oder der eine Freund verspricht dir glücklich zu machen, aber es ist die größte Lüge. Diese Sachen versprechen dir wahre Freude, aber es ist eine Freude, die nur kurz ist. Du wirst vielleicht im Moment glücklich sein. Du wirst richtig zufrieden sein mit dem, was du hast. Aber am Ende wirst du zerbrochen zurückbleiben. Und es gibt aber eine Freude, die darüber hinausgeht. Freude, die es diejenigen gibt, die Gott dienen. Ohne Erwartung einer Gegenleistung. Eine Freude in deiner Gegenwart, Freude von dir und Freude an dir. Und dieser Gedanke ist so wertvoll. Vor allem, wenn wir über das Dienen sprechen. Diese Freude ist nicht einfach nur so, na gut, ich kann zwischen zwei Sachen auswählen, also entweder ein Schokoeis oder ein Vanilleeis. Und Schokoeis ist sozusagen Sünde und Vanilleeis ist irgendwie, ich mache einfach andere Sachen. Also irgendwie zwei gleichwertige Sachen. Der Unterschied zwischen Freude in dieser Welt und Freude an Gott ist eine ganz andere Kategorie. Das ist nicht einfach nur, entweder nehme ich das oder das, was mir besser schmeckt, sondern es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Sachen. Suche nach der Freude in den Dingen dieser Welt ist eine Suche an Freude in den Gegenständen. Suche nach Freude bei Gott ist in einem Leben für Gott. Ich springe mal kurz vor, ich komme noch zurück. Ich denke, beim Gleichnis vom verlorenen Sohn wird es ziemlich deutlich. Erinnert ihr euch, was er am Anfang gesagt hat, zu was er zum Vater kommt? Was sagt er? Gib mir von deinem Vermögen. Und schaut mal, was er sagt, nachdem er zur Besinnung kommt. Er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Die erste Einstellung, wo der Sohn hat, bevor er gläubig wird, ist gib, gib, gib. Die richtige Einstellung ist aber, mache mich. Nicht gib mir, sondern mache mich. Und das ist so ein, das sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen zu denken. Es ist nicht beides mal gib mir Also bevor man Christ ist, sagt man, gib mir das, gib mir Unzucht, und dann sagt man, gib mir eine schöne Ehe. Also einfach nicht die sündigen Sachen. Nein, nein, so ist es nicht. Manchmal werden Christen, also manche Leute wollen Christ werden, weil sie sich etwas Besseres einfach aus diesem Leben versprechen. Aber es ist genauso diese Einstellung, gib mir, gib mir. Die richtige Einstellung ist, ich will Gott dienen und sag ihm, mach mit mir, was du willst. Mach mich zu einem deiner Tagelöhne. Ich will ein Leben für Gott leben. Da ist die Freude. Und so sagt er, Augustinus, mach mich stark, damit ich es vermag. Gib, was du forderst, und dann fordere, was du willst. In diesem Kontext spricht er darüber, Gott ruft uns zu großen Sachen auf. Also ein Leben mit Gott ist ein Leben mit Verzicht. Wir müssen auf Sachen verzichten, wenn wir Christen sein wollen. Und das ist mal, was die meisten Leute vielleicht vor Augen haben, wenn sie so von der Bibel hören, den Geboten, ja, man darf das und das und das nicht. Aber Augustinus in diesem Kapitel spricht darüber, er sagt, naja, deine Gebote sind viele und ich werde viele Sachen in meinem Leben nicht machen dürfen, weil ich jetzt Christ bin und Christus nachfolgen will. Aber es ist nicht ein Leben ohne Freude, sondern Gott gibt uns die Kraft dazu, seine Gebote zu befolgen. Und dann macht er eine coole Aussage, er sagt, gib, was du forderst. Also, das ist ziemlich paradox, oder? Gib, was du forderst. Wenn Gott von uns fordert, dass wir ein Leben in Reinheit leben, das ist, was er von uns fordert, sagt Augustinus zu ihm, gib mir, was du forderst. Gib mir ein Leben in Reinheit. Und dann fordere, was du willst. Also, wenn wir zu Gott kommen, ist es nicht so, dass wir das Leben in Reinheit und in Haltsamkeit, in Hingabe aus eigener Kraft leben können. Das können wir nicht. Wir kommen zu Gott und sagen, Gott, gib, was du forderst. Mach mit mir, mach mich stark, verändere mich. Und dann kann ich erst ein Leben für dich leben. Und das ist sozusagen seine Lösung für das Problem der Freudenfalle. Er hat versucht, sein Leben in der Sünde zu genießen, was absolut nicht geht. Und dann versucht, aus eigener Kraft Christ zu werden, was auch nicht geht. Sondern er versteht, dass Gott alles in allem ist. Dass es Gottes Gnade ist, die einen rettet. Und dass es auch Gottes Gnade ist, die einen verändert. Dass wir nicht aus eigener Kraft irgendwie bessere Menschen werden. Sondern dass Gott es uns alles geben muss. Das hängt alles von Gott ab. Und dann möchte ich mit seinem bekanntesten wahrscheinlich Zitat abschließen. Denn du hast uns auf dich hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. All die Unruhe, die du in deinem Leben verspürst, ist ein Hinweis darauf, dass du Gott brauchst. Gott hat uns so gemacht, dass wir keine Ruhe finden mit den Vergnügen dieser Welt. Die Sünde verspricht uns viel Glück, aber sie lässt uns ganz schön leer danach zurück. Und wenn du sowas diese Woche erlebt hast, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass du Ruhe brauchst in Christus. Dass nur Christus dich wirklich glücklich machen kann. Und Christus ist nicht einfach so ein Add-on für dein Leben. So im Sinne von, ja, mein Leben ist eigentlich schön und gut, ich möchte so das Leben, wie ich will. Und wenn ich Christus noch dazu buche, dann ist alles gut. Dann ist mein Leben komplett. Nein, das ist eine... Christus muss alles werden in deinem Leben. Er ist nicht nur ein Add-on für dein Leben, sondern es ist eine ganz neue Ausrichtung. Von einem Gib mir zu einem Mach mich. Und so haben wir uns heute ein bisschen das Leben von Augustinus angeschaut und wie er aus der Freudenfalle herausgekommen ist. Ich habe euch gar keinen Raum zum Fragen gelassen. Habt ihr vielleicht zwischendurch Fragen? Ich bin jetzt so durchgerast durch sein Leben. Vielleicht irgendwas zum Verständnis oder zu seinem Leben? War das hilfreich? Okay, ja. Oh ja, genau.
Ich weiß aber nicht, was genau hat er für Buchstaben.
Ja. Ich denke, hier ist ganz wichtig, einen richtigen Zugang zur Kirchengeschichte zu haben. Wenn wir uns Menschen anschauen, sehen wir immer sündhafte Menschen mit komischen Gedanken. Also es ist tatsächlich, wenn man Kirchengeschichte liest, ist es immer so, manche Zitate sind so, boah, richtig gut. Manche Zitate liest du und denkst so, wie bist du nur drauf gekommen? Also wie kann man nur so etwas sagen? Und ich denke, Augustinus, wenn er jetzt zurückschauen würde, würde dasselbe sagen. Wenn wir auf unser Leben zurückschauen, wenn ich in 10 Jahren wahrscheinlich meine Predigten mal anhören würde, würde ich denken, oh, was ist denn das für ein Kopf? Und das ist richtig so. Wir müssen mit der Einstellung zu den Menschen hingehen. Sie haben in ihrer Zeit gelebt, mit dem, was sie geschrieben haben, mit dem, was sie wussten, mit den Einflüssen, die auf ihnen waren. Wo wir heute zurückschauen können, denken, oh ja, diese eine Aussage, die hat das und das und das zur Folge gehabt. Ja, das ist nicht eine gute Richtung, die du gegangen bist. Es hat viel schlimmere Konsequenzen, als du wolltest. Und Augustinus wäre auch ziemlich froh wahrscheinlich, also ist froh darüber, wenn wir nicht zu einem, zum Standard für die Dinge setzen. So im Sinne, Augustinus hat es gesagt, also muss es so sein. Das hat er von sich nie behauptet. Zum Ende seines Lebens hat er angefangen, ein Buch, Retractions heißt es auf Englisch, Retractions, also was er zurückzieht. Seine Aussagen. Er hat angefangen, ein Buch zu schreiben über all seine Fehler, die er sozusagen in seinen Lehren gemacht hat. Er hat es leider nicht zu Ende geschrieben. Er war sich bewusst, dass er Fehler gemacht hat und dass er nur versucht hat, Gott zu verstehen in seinem ganzen Wesen. Er hat aber für die Wahrheit gekämpft. Und ich denke, die komischen Ansichten von Augustinus sind heute komischer, weil wir die Folgen davon sehen. Zu seinem Zeitpunkt war es ihm, glaube ich, noch nicht bewusst, was das alles für eine Lehren erzeugen wird. Vor allem in der römisch-katholischen Kirche. Augustinus war kein römisch-katholischer Theologe. Wenn du zu dem Zeitpunkt römisch-katholisch gesagt hättest, hätte er keine Ahnung, was du meinst damit. Also es war kein Begriff oder ein Konzept, das zu dem Zeitpunkt gab. Und so ist es, denke ich, wenn wir ihn so lesen, müssen wir ihn aus seiner Zeit verstehen und verstehen, dass er gute Sachen gesagt hat, Sachen, wo wir sagen, naja, du musst bedenken, das und das und das wird noch in der Kirchengeschichte dazukommen, was die Leute alles hineinlesen. Und manche Sachen würden, nee, es stimmt. Also, die Bibel sagt es nicht. Genau. Gibt es Fragen dazu noch? Also, sonst können wir ein paar Sachen von ihnen durchgehen, aber.
Was hat er danach gemacht? Also, davor war er Rhetorikprofessor.
Ach so, ja, stimmt, da haben wir darüber gar nicht gesprochen. Der ist zurück nach. Zuerst in der Heimatstadt und dann haben sie nicht weit von in Hippo. Wo ist denn der Krater hier? Ja, falsch. In Hippo, hier, also der Gastwagen 4, Hippo, haben sie eine Bruderschaft gegründet. Im Sinne von, ein paar Männer lebten zusammen, er hat tatsächlich dann nicht mehr geheiratet. Sie haben eine Bruderschaft gegründet und er hat mit allem, was er kann und will, Christus gedient. Irgendwann hat die Gemeinde gesagt, so, du musst unser Pastor, also damals Bischof werden. Und er war so, nee, die so, doch. Und also wurde Bischof. Und diente seine Gemeinde durch Predigten und dies und das und schrieb in der Zeit eben die ganzen Bücher. Am bekanntesten wurde er, als Rom von den Barbaren eingenommen wurde und alle dachten, oh nein, die Welt bricht zusammen, also die Hauptstadt, das Römische Reich, alles, was sie kannten, ist jetzt von Barbaren eingenommen werden, alles bricht zusammen. Und er schrieb sein bekanntestes Buch, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt es City of God, das sind 1000 Seiten Schinken, wo er verteidigt sozusagen, so eine biblische Theologie aufzeigt, ja, Gottes Plan ist nicht mit irgendeiner Stadt auf der Erde, die sozusagen das endgültige Ziel ist, sondern die himmlische Stadt erwarten wir. Und viele waren so, ja, stimmt, macht Sinn. Und er wurde angefangen, ein bisschen mehr zu lesen, also, dass er mehr gelesen wurde. Er kämpfte viele Kämpfe, theologische Kämpfe, zum Beispiel, es gab eine Gruppierung, die gesagt hat, naja, man kann aus guten, also, der Mensch ist zwar sündig, aber wenn er sich stark genug dafür entscheidet, kann er sich selbst retten. Und er so, nee, das stimmt absolut nicht, der Mensch ist vollkommen sündig, das ist Gottes Gnade, die einen rausholt, es ist nicht so, dass der Mensch sich selbst aus der Grube rausklettern kann und Christ werden kann. Solche Kämpfe hat er gekämpft. Er hat viel geschrieben. Also er war so ein Big Brainer, könnte man sagen. Und wenn man viel schreibt, schreibt man manchmal auch. Ja. Also jetzt so zum Beispiel, ich habe das nicht ganz durchgelesen, aber manche Absätze lese ich so nicht so, ich verstehe kein Wort. und liest den nächsten Absatz und boah, ist sehr gut. Also so ungefähr ist es, ja. Ist jetzt nicht, ja. Ach so, der Sohn, war auch echt interessant. Nachdem er sich bekehrt hat, hat Gott ihm nicht Friede, Freude, Eierkuchen in seinem Leben geschenkt. Sondern zuerst stirbt seine Mutter, ich glaube noch in Milan. Dann zieht er mit seinem Sohn und zurück nach Tagaste. Sein bester Freund, also wirklich sein, Leo würde sagen sein Homie, und sein Sohn sterben kurze Zeit darauf. Also er verliert mehrere Menschen, die er sehr liebt. Und das ist dann, glaube ich, auch die Zeit, wo er dann nach Hippo zieht und die Bruderschaft gründet. Ja. Also Gott hat gleich ein paar Prüfungen früh in seinem Leben geschickt. Gut, dann würde ich hier... Oh, ja, wir sind über der Zeit. Ich würde noch mit einem Gebet abschließen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Oh Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Danke für deine Gnade im Leben von Augustinus, dass du ihn aus der Sünde herausgerettet hast. Danke dir, Herr, dass du derselbe gnädige Gott auch heute bist, dass du gerne rettest, wenn wir in unseren Lüsten gefangen sind und verstehen, Herr, dass wir nicht selber rauskommen. So bitte ich dich für jeden Einzelnen hier, der noch in der Sünde gefangen ist, Herr, dass sie nicht versuchen, sich selbst zu retten und irgendwie selbst ein besserer Mensch werden, sondern dass sie ihre Knie vor dir beugen und sagen, mach aus mir einen Diener von dir, mach mit mir, was du willst und ihr Leben dir ganz übergeben. Danke dir, Herr, dass du auch dann ein Leben in Freude schenkst. Ein Leben mit dir ist nicht ein Leben der Sklaverei, sondern ein Leben der Freude. Danke dir dafür. Amen.